NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen in dieser Sendung. Muammar al-Gaddafi ist offenbar tot. In Griechenland protestieren und streiken auch heute wieder viele Menschen gegen die Sparmaßnahmen der Regierung Papandreou. Ein Mensch wurde getötet. Deutschland und Frankreich streiten über den Zweck des Finanzhebels beim Euro-Rettungsschirm. Und in der Bundesregierung selbst geht es ziemlich merkwürdig zu, kurz vor Beginn des EU-Ratsgipfels. Dazu gleich ausführliche Informationen und der Kommentar. Außerdem im Echo des Tages, Arbeitnehmer können künftig zur Pflege von Angehörigen eine Auszeit nehmen und die CSU gegen den Rest der Koalition, diesmal in Sachen Steuerentlastungen. Zu unserem ersten Thema, und das ist das Ende des Regimes von Muammar al-Gaddafi in Libyen. Gestürzt hatten die Aufständischen den Diktator schon vor 2 Monaten. Gaddafi konnte in den Wirren des Krieges verschwinden. Heute nun wurde er in seiner Heimatstadt Sirte gefunden und getötet. Jürgen Striak berichtet.
Zuerst waren es Rebellenkämpfer aus Sirte, die bestätigten, dass Gaddafi überwältigt werden konnte. Ich gratuliere den Libyern, ich gratuliere der ganzen Welt, besonders den Müttern und Frauen der Märtyrer, sagte Kommandeur Adel Tarhouni dem Fernsehsender Al Arabiya. Ich bestätige hiermit, dass Gaddafi heute Vormittag gegen 10 Uhr gefasst wurde. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Eine Weile herrschte Verwirrung, dann hieß es plötzlich, Gaddafi sei seinen schweren Verletzungen erlegen. Es meldete sich der Militärchef des libyschen Übergangsrates zu Wort. Gaddafi sei tot, erklärte er. Jetzt endlich könne das neue Libyen aufgebaut werden, sagte Abdel Hakim Bilhaj im Programm des Senders Al Jazeera. Ohne Gaddafi und seine Familie, die während der letzten 40 Jahre mordeten und das Volk unterdrückten. Jetzt in diesem Moment könne er allen Libyern endlich gratulieren. Auf den Straßen des Landes wurde zu jenem Zeitpunkt längst gefeiert. Rebellenkämpfer schießen in die Luft, rufen Allahu Akbar, Gott ist groß, wie hier in Sirte. Die Umstände seines Todes sind unklar. Wahrscheinlich wurde Gaddafi schwer verletzt, als eine Einheit der Aufständischen einen Konvoi angriff, mit dem der Ex-Despot aus seiner Heimatstadt Sirte fliehen wollte. Ein Sprecher der NATO erklärte, auch alliierte Kampfjets hätten etwa zur selben Zeit 2 Wagen am Stadtrand beschossen, die Teil eines größeren Konvois waren. Mahmoud Chaman, der Informationsminister des Übergangsrates, sagte am Nachmittag, entweder sei Gaddafi in diesem Konvoi angegriffen worden oder aber in einem Haus, aus dem er fliehen wollte. Auf jeden Fall hätte er die schweren Verletzungen nicht überlebt. Der Übergangsrat werde in Kürze die Öffentlichkeit über die genauen Umstände seines Todes informieren. Inzwischen zeigen arabische Fernsehsender ein Foto des getöteten Ex-Diktators. Er ist gut zu erkennen, sein Gesicht blutverschmiert. Die Echtheit der Aufnahme kann bislang allerdings nicht unabhängig bestätigt werden.
Soweit der Bericht von Jürgen Striak. Die Rebellen haben also den langen Kampf gegen Gaddafi gewonnen. Ohne die Unterstützung der NATO wäre dies aber wohl nicht möglich gewesen. Das transatlantische Bündnis, allen voran Frankreich und Großbritannien, hatte tausende Einsätze geflogen, offiziell, um die Zivilbevölkerung in Libyen zu schützen. So war das entsprechende UNO-Mandat formuliert. Doch in Wirklichkeit haben die NATO-Einheiten weit mehr getan, nämlich den Vormarsch der Rebellen aus der Luft abgesichert. Heißt es nun mit dem Tod Gaddafis Mission erfüllt? Näheres von Christoph Prössl.
Für morgen Nachmittag hat der Generalsekretär der NATO, Anders Fogh Rasmussen, ein Treffen des NATO-Rates angesetzt. Die 28 Botschafter des Verteidigungsbündnisses beraten dann über eine rasche Beendigung der Operation in Libyen. Spätestens mit dem Tod von Gaddafi sieht das Bündnis nun seinen Einsatz als beendet an. Dazu kommt aber, dass die Kontrolle des gesamten Landes in der Hand des Übergangsrates und seiner Truppen ist. Die NATO hatte stets erklärt, dass der Tod Gaddafis kein Ziel des Einsatzes sei. Das Bündnis wolle vor dem Abzug auf jeden Fall prüfen, ob der Übergangsrat einem Ende der Operation zustimmt. Unklar ist bislang, wie Gaddafi zu Tode gekommen ist. In einer schriftlichen Stellungnahme bestätigte die Allianz, dass am Morgen zwei Kampfflugzeuge Angriffe auf Militärfahrzeuge der Gaddafi-Streitkräfte bei Sirte geflogen hätten. Die Fahrzeuge des Konvois seien bewaffnet gewesen, hätten eine Militäroperation ausgeführt und hätten eine Bedrohung für die Zivilbevölkerung dargestellt. Unbestätigten Berichten zufolge soll sich Gaddafi in einem der Fahrzeuge befunden haben. Er soll bei den Angriffen verletzt worden sein. Nach dem Angriff hätten Truppen des Übergangsrates Gaddafi festgenommen. Er sei dann an den Verletzungen gestorben. Die NATO wollte dazu keine Stellung beziehen. In der Mitteilung hieß es lediglich, da das Bündnis keine Truppen auf dem Boden habe, sei die NATO auch nicht in der Lage, einzelne Personen zu identifizieren. Außerdem sei es nicht Politik der NATO, Individuen anzugreifen. Die Allianz hatte in den vergangenen Monaten 26.000 Einsätze geflogen, davon 10.000 Kampfeinsätze. Von den 28 NATO-Mitgliedsländern haben sich 12 Nationen an der Operation beteiligt.
Ja, und Deutschland hat sich nicht am NATO-Einsatz gegen Gaddafi beteiligt, ihn auch nicht in der UNO unterstützt. Ein Fehler, meinten nicht wenige Politiker und Experten. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Monaten an ihrer Position mehr oder minder deutlich festgehalten. Wenn möglich, wurde die Nichtbeteiligung in Libyen nicht erwähnt. Nun aber geht es um die Zeit danach. Und da meldet sich dann heute der deutsche Außenminister zu Wort. Aus Berlin, Anja Günther.
Bundesaußenminister Guido Westerwelle setzt nun auf einen demokratischen Wandel in Libyen. Der FDP-Politiker äußerte die Hoffnung, dass die Menschen in Libyen nach jahrzehntelanger Diktatur ein neues Kapitel aufschlagen können. Die außenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion Kerstin Müller sagte, mit dem Tod von Ex-Machthaber Gaddafi sei das Ende der Schreckensherrschaft seines Regimes besiegelt. Für den Neuanfang wäre es allerdings besser gewesen, man hätte Gaddafi lebend gefasst. Dann hätte er sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten müssen. Auch aus Sicht der SPD wäre dies ein wichtiges Signal für die Opfer des alten Regimes gewesen. SPD-Fraktionsvize Gernot Erler appellierte an alle Politiker in Deutschland und Europa, den Libyern nun zur Seite zu stehen und den Wiederaufbau des Landes zu unterstützen.
Griechenland ist seit Monaten extremen Belastungen ausgesetzt. Die Bürger müssen sparen, Lohn- und Rentenkürzungen hinnehmen, ja sogar Entlassungen. Große Unsicherheit, große Wut bei vielen Bürgern und die entlädt sich seit gestern wieder in sehr heftigen Protesten und Streiks gegen weitere Sparmaßnahmen der Regierung Papandreou, um aus der Schuldenkrise einigermaßen herauszukommen. Über weitere Sparinstrumente soll heute Abend das Parlament abstimmen. Oliver Neuroth fasst den Tag in Athen zusammen.
Griechische Fernsehsender zeigen Live-Bilder von den Ausschreitungen. Es sind bürgerkriegsähnliche Zustände vor dem Parlamentsgebäude in Athen. Anarchisten lieferten sich Straßenschlachten mit Kommunisten. Menschen prügelten mit Stöcken und Baseballschlägern aufeinander ein. Steine und Brandsätze flogen. Auf den Straßen rund um den zentralen Syndagma-Platz in Athen gab es offene Feuer. Immer wieder zündeten Randalierer Rauchbomben. Ein 53-jähriger Mann wurde von einem Stein am Kopf getroffen, daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Wenig später starb der Mann. Er ist das erste Todesopfer, das die Ausschreitungen in Griechenland gefordert haben, seit Beginn der Krise vor 2 Jahren. Bis zum Mittag hatten 50.000 Menschen friedlich vor dem Parlamentsgebäude demonstriert. Ich bin heute da, um gegen all die Maßnahmen zu protestieren, die die Regierung gegen die Arbeitnehmer im öffentlichen, aber auch im privaten Sektor unternimmt und auch gegen die neuen Steuern. Das muss die Regierung doch verstehen, bei so vielen Menschen, die hier sind, sagt ein Streikender, der bei der Stadt Athen angestellt ist. Die meisten Demonstranten sind sich dessen bewusst, dass sie durch ihren Protest das Sparpaket der Regierung kaum stoppen können. Denn es muss durch das Parlament, damit Griechenland die nächsten Hilfszahlungen aus Brüssel in Höhe von 8 Milliarden Euro bekommt. Wenn die Politiker aufrichtig sind und Moral zeigen, dann darf dieses Gesetz nicht durchgehen. Aber von diesen Menschen erwarte ich keine Aufrichtigkeit mehr. Sie haben es schon längst bewiesen, das Volk, die Ungerechtigkeit und die Härte interessieren sie überhaupt nicht. Sagt Panagiotis Kanelis. Er arbeitet bei der Athener Ausländerbehörde. Der 43-Jährige geht davon aus, dass die richtig große Protestwelle auf Griechenland erst noch zukommt. Diese Demos sind für mich nur der Anfang. Die Leute müssen aufwachen und mit dem Protest weitermachen. Es reicht, wenn wir das rausschreien, was uns gerade passiert. Egal, wen du fragst, alle machen gerade das Schlimmste durch, was sie bis jetzt erlebt haben. Es sieht alles danach aus, dass das Sparpaket durchs Parlament kommt. Bei einer ersten Abstimmung gestern Abend hatten alle Abgeordneten der Regierung zugestimmt.
Ja, und die griechische Regierung hofft vor allem auf den Ratsgipfel der Europäischen Union am Sonntag. Dort sollen eigentlich weitere Maßnahmen gegen die Schulden- und Bankenkrise beschlossen werden und weitere Hilfsmaßnahmen für die gefährdeten Länder, allen voran Spanien, Griechenland, Italien. Aber Frankreich und Deutschland, die streiten heftigst. Und dieser Streit, der schlägt sich nieder, nicht nur in den bilateralen Beziehungen, sondern auch in ziemlich chaotischen Zuständen in Berlin. Einzelheiten von Marita Knipper.
Kurz vor Beginn des Europäischen Ratstreffens in Brüssel herrscht in Berlin das komplette Chaos. Am Nachmittag sollte die Kanzlerin auf der Kultusministerkonferenz sprechen. Stattdessen ließ sie sich in ihrer schwarzen Limousine ständig um den Block fahren und führte Dauertelefonate. Dann sagte sie ihren dortigen Auftritt ab und noch spektakulärer, direkt danach annullierte sie ihre Regierungserklärung. Die wollte sie morgen früh halten. Mit Frankreich gibt es Krach, weil der französische Staatspräsident dem Rettungsschirm EFSF eine Banklizenz erteilen will, Deutschland nicht. Und zu Hause in Berlin rebellieren die Abgeordneten. Die Opposition will die Abstimmung über das Regelwerk des Euro-Rettungsschirms nicht dem Haushaltsausschuss überlassen. Jürgen Trittin, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen.
Wir erwarten, dass über diese Regeln im Plenum und öffentlich diskutiert und entschieden wird. Und wir erwarten, dass, wenn dies nicht bis zum Wochenende geschieht, Frau Merkel auf dem Gipfel auch keinerlei Zusagen über einen Hebel machen darf.
Die Regierung hofft darauf, dass sich nach den Sondersitzungen der einzelnen Bundestagsfraktionen morgen die Lage entspannen wird. Und dann soll, wie vorgesehen, der Haushaltsausschuss seine Zustimmung zu den sogenannten Guidelines erteilen, ohne Beteiligung des Parlaments. Bundesfinanzminister Schäuble erinnerte heute daran, dass die EFSF vor allem Garantien gibt und bisher keine hohen Summen ausbezahlt habe. Schäuble betonte mit Blick auf den Europäischen Ratsgipfel:
Solange der Haushaltsausschuss darüber nicht abgestimmt hat, seine Zustimmung erteilt hat, ist bei einer etwaigen Abstimmung ein Vertreter der Bundesregierung, ein Mitglied der Bundesregierung verpflichtet, mit Nein zu stimmen, auch nicht sich zu enthalten. So ist die gesetzliche Regelung und die ist den Verantwortlichen in Europa bekannt.
Das ändert nichts an der Unzufriedenheit vieler Bundestagsabgeordneter. Einige halten die Informationen des Bundesfinanzministers für zu dürftig. Carsten Schneider, haushaltspolitischer Sprecher der SPD, sprach es direkt aus.
Ja, ich misstraue Herrn Schäuble mittlerweile. Er hat auch genügend Beweise geliefert, dass man ihm nicht vertrauen kann. Das ist für die Öffentlichkeit, für den Bundestag ein Verfahren, das nicht hinnehmbar ist. Es geht um sehr viel Geld, geht auch um Vertrauen an die Finanzmärkte und auch im Parlament, in der Öffentlichkeit.
Kurz nach Mitternacht war den Parlamentariern das Regelwerk zugegangen. Erst auf Englisch, dann in Deutsch. Viele hatten dunkle Ringe unter den Augen von der Lektüre bis in den Morgen und waren, als sie damit durch waren, sauer, weil alle erhitzten Diskussionen der vergangenen Tage überflüssig schienen. Denn über die Ausweitung der Garantien, den sogenannten Kredithebel, fanden sie darin kein einziges Wort. Stattdessen eine andere Variante. Grünen-Fraktionssprecher Jürgen Trittin.
Wir haben in den Guidelines ein Verfahren vorgezeichnet, was faktisch auf die Erteilung einer Banklizenz für den EFSF hinausläuft.
Das ist erstaunlich, wenn das so stimmt. Nach deutscher Vorstellung, so hieß es bisher, soll der Rettungsschirm stattdessen wie ein Kreditversicherer für Ausfälle gerade stehen, in so einer Art Teilkaskoversicherung. Nach unterschiedlichen Tarifen, je nach Schieflage des jeweiligen Schuldenstaats. Wenn Merkel und Sarkozy sich nicht einigen, könnte es sein, dass der Gipfel erneut verschoben wird.
Ja, Streit um den Kredithebel und der EU-Gipfel wird womöglich wieder verschoben. Die Kanzlerin, sie macht einen ratlos-kopflosen Eindruck. Ja, womöglich ist sie handlungsblockiert. Das Dilemma der Bundesregierung kommentiert Gerd Debenbrock.
So bekommt Demokratie Züge von Chaos. Da hat das Parlament, wie es die Verfassung gebietet, durchgesetzt, dass jede ausgabenwirksame Hilfe für kränkelnde Euro-Staaten vom Bundestag bewilligt werden muss. Bei der Ausgestaltung reicht dann die Zustimmung des Haushaltsausschusses. Ohne dessen grünes Licht muss jeder deutsche Finanzminister, muss die Bundeskanzlerin Nein sagen. Damit wird zwar das Handeln der Regierung demokratisch legitimiert, doch die Praktikabilität dieser Auflagen muss sich erst noch herausstellen. Wir erleben in diesen Tagen die Probe aufs Exempel. Selten hat man in Berlin Abgeordnete und Regierungsvertreter so ratlos, so verunsichert gesehen wie jetzt. Das Parlament hat die Regierung an die Leine gelegt und dabei sich selbst und die Regierung beinahe handlungsunfähig gemacht. Nur stückweise kann die Regierung das Parlament oder den Haushaltsausschuss informieren. Die heute vorgelegten Leitlinien für den künftigen Rettungsschirm sind nur ein Entwurf. Wichtige Punkte sind ausgeklammert, andere interpretationsfähig, die Abstimmung auf europäischer Ebene dauert an. Das ist keine echte Entscheidungsgrundlage. Und die kann auch die Bundeskanzlerin den Abgeordneten nicht bieten. Folgerichtig hat sie kurzfristig ihre morgige Regierungserklärung abgesagt. Was nun, Frau Merkel? Morgen früh werden die Abgeordneten in Sondersitzungen nun über die Haltung zum Rettungsschirm beraten und dem Haushaltsausschuss Handlungsempfehlungen geben. Im übrigen Europa wird das deutsche Verfahren mit Verwunderung gesehen. Für Frankreich wäre dies schlicht unvorstellbar. Dass die Ergebnisse von EU-Gipfeln künftig wegen der deutschen Parlamentsbefassung schon Tage vorher feststehen müssen, wie es Unionsfraktionschef Volker Kauder nun fordert, ist unrealistisch. So bleibt alles im Fluss. Wenn am Wochenende erst 17 Finanzminister, dann 17 Staats- und Regierungschefs der Eurozone substanzielle Änderungen am bisher ausgearbeiteten Entwurf vornehmen, was ja eigentlich Sinn von Verhandlungen ist, muss Kanzlerin Merkel die Entscheidung vertagen, nach Hause fahren, und mit dem Votum des Haushaltsausschusses oder des Bundestages würde sich ein neuer Gipfel befassen müssen. Finanzmärkte bewegen Milliarden in Sekundenschnelle. Die Politik braucht Tage, Wochen und vor allem umständliche Wege. Das ist zwar demokratisch, kann aber auf Dauer nicht gut gehen und vor allem sehr teuer werden.
Gerd Depenbrock kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und die wirren Verhältnisse in Berlin, die herrschen auch in der Koalition mal wieder, möchte man sagen. Nun geht es aber hier um das Konzept zur geplanten Steuerentlastung. Und wer steht da im Mittelpunkt der Blockade und der Verwirrung? Die CSU. Näheres von Carsten Schabowski.
Wolfgang Schäuble ist für Überraschungen gut. Eigentlich ist er mächtig im Stress wegen der Euro-Rettung. Trotzdem setzt er sich am Nachmittag bei einer Pressekonferenz neben Philipp Rösler und verkündete, es gibt sie doch noch. Steuerentlastungen. Pünktlich ab dem Wahljahr 2013. Nicht viel, aber immerhin zwischen 6 und 7 Milliarden Euro pro Jahr sollen es sein.
Im Einzelnen wird es bei der mäßigen Preissteigerungsrate, die wir glücklicherweise haben, nicht zu dramatischen Entlastungen bei den einzelnen Steuerpflichtigen führen. Aber es ist eben die klare und auf Dauer verlässliche Aussage, dass wir aus dem Mechanismus heimlicher Steuererhöhungen dauerhaft aussteigen wollen, indem wir diese Entscheidung treffen.
Und diese Entscheidungen bedeuten im Klartext, weg mit der sogenannten kalten Progression. Also Steuerzahler sollen bei Lohnerhöhungen auch wirklich mehr Geld haben und nicht einfach nur mehr Steuern zahlen müssen. Funktionieren soll das Ganze so.
Dazu muss man den Grundfreibetrag entsprechend anheben, die Preissteigerungsrate, und entsprechend dann den Tarif nach rechts verschieben.
Mitten in die Pressekonferenz dann eine Meldung aus München. CSU-Boss Seehofer will erstmal nicht mitspielen.
So geht's nicht, dass man Fakten in der Öffentlichkeit schafft, die wir dann abnicken sollen.
Seehofer weiter.
Mit uns gibt's da keine Einigung. Ich sage jetzt zu keinem Punkt vorweg, ja, es gibt keine Einigung mit der CSU zu einer Steuerreform. Weder zum Volumen noch zum Zeitpunkt. Außer der Erklärung, die wir im Juli unterschrieben haben.
Gespielte Erregung oder nicht? Kritik gibt's auf jeden Fall nicht nur von Seehofer. Auch andere Ministerpräsidenten im Bundesrat haben bei der Idee Bauchschmerzen, wenn auch aus anderen Gründen. Der Bundesrat muss in Sachen Steuererleichterung ebenfalls Ja sagen und das fällt vielen dort schwer. Die Länder müssten die Kosten für die Erleichterung nämlich mittragen, aber sie wollen und müssen sparen. Es hagelt Kritik. Einer der Kritiker, SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil. Er meint, die Milliarden seien vor allem eine Investition in die FDP und in den Koalitionsfrieden. Und darum:
Wir werden uns darum kümmern, dass das Ganze spätestens im Bundesrat gestoppt werden kann.
Bundeswirtschaftsminister Rösler hatte schon im Mai versprochen zu liefern. Und auch er lieferte heute, nämlich die Herbstprognose fürs kommende Jahr der Bundesregierung. Nicht ganz so erfreulich, auch wenn es 2011 wirtschaftlich gut lief. Im kommenden Jahr ist es mit dem großen Wachstum erst einmal vorbei. Trotzdem:
Es geht weiter bergauf, in diesem Jahr mit einer Steigerung von 2,9%, im nächsten Jahr mit einer Steigerung von 1,0% und damit trägt Deutschland, wie würde man sagen, im Radsport das gelbe Trikot.
Ob diese Zuversicht berechtigt ist, immerhin kommunikationstechnisch ging der heutige Steuerschuss auf jeden Fall nach hinten los.
Wer einen Angehörigen pflegen muss, ist oft großem Stress ausgesetzt. Die emotionale Belastung, die Sorge um den Kranken, um die Familie soll man sich auch noch kümmern und am Arbeitsplatz wie gewohnt funktionieren. Das geht nicht, das ist für viele Menschen zu viel. Und um hier etwas Entlastung zu schaffen, ist nun ein neues Gesetz, das Gesetz zur Familienpflegezeit, vom Bundestag beschlossen worden. Was es damit auf sich hat, das erklärt uns Bettina Nutz.
Es sei ein innovatives Modell, so schwärmte heute die zuständige Ministerin Christina Schröder, CDU, über das Gesetz zur Familienpflegezeit. Angehörige könnten sich endlich Zeit für die Pflege nehmen und müssten nicht fürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder gar später in die Altersarmut abzugleiten. Die Bürger würden entlastet und die sozialen Sicherungssysteme nicht zusätzlich belastet.
Es ist kostengünstiger, die Familienpflegezeit anzubieten, als erfahrene, gut ausgebildete Mitarbeiter gehen lassen zu müssen. Und deshalb bin ich überzeugt, der Erfolg wird Union und FDP recht geben.
Weder Arbeitnehmer noch Betriebe hätten Nachteile, betonte Christina Schröder nachdrücklich, um den Kritikern in der Opposition gleich auch den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn SPD, Grüne und Linke gemeinsam mit den Sozialverbänden kritisieren vor allem, dass es immer noch keinen Rechtsanspruch auf die Pflegezeit gebe. Wenn der Chef Nein sage, hätten Mitarbeiter keine Chance, eine Auszeit einzuklagen. Christina Schröder konterte.
Viele Unternehmen wollen ihre Beschäftigten dabei unterstützen, die Pflege der kranken Mutter hinzubekommen. Man muss sie dazu nicht zwingen. Was sie brauchen, sind praxistaugliche Instrumente, die wir ihnen an die Hand geben müssen.
Davon ließ sich die Opposition in der kurzen und doch lebhaften Debatte erwartungsgemäß nicht überzeugen. Den Rechtsanspruch habe die Ministerin doch selbst gewollt und sei beim ersten Gegenwind des Koalitionspartners FDP eingeknickt. Die Sozialdemokraten ließen denn auch kein gutes Haar am Schröderschen Gesetz. Karen Marx, die familienpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, empörte sich außerdem über die geplante Ausfallversicherung. Um die Risiken einzugrenzen, wird künftig jeder Arbeitnehmer für die Pflegephase verpflichtet, eine extra Versicherung abzuschließen. Dies für den Fall, dass er später nicht mehr zum Arbeitsplatz zurückkehrt, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, und der Betrieb dann auf den im Voraus gezahlten Lohnkosten sitzen bliebe. Eine soziale Schieflage, so Marx.
Die private Pflichtversicherung belastet einseitig pflegende Angehörige. Die Arbeitgeber, die Wirtschaft ist fein raus. Auch hiermit wird die private Verantwortung für die Pflege zementiert. Ich finde, ein Skandal, und meine Vorstellung von einer solidarischen Gesellschaft ist eine wirklich andere.
Auch die Grünen monierten, dass die pflegenden Erwerbstätigen das ganze Risiko und die Belastungen allein schultern müssten. Die grüne Pflegeexpertin Elisabeth Scharfenberg spricht von einer verpassten Chance, damit Menschen Beruf und die Sorge für pflegebedürftige Partner oder Eltern endlich leichter vereinbaren könnten.
Wir brauchen ein Gesamtkonzept und wir müssen den Begriff pflegende Angehörige erweitern. Wir müssen niederschwellige Dienstleistungen ausbauen und wir müssen quartiersnahe Konzepte stärken und fördern.
Ja, soweit der Bericht von Bettina Nutz. Enge Grenzen hat das Bundesverfassungsgericht der Online-Überwachung von Computern gesetzt. Nur bei konkreter Gefahr darf der Staat sich einschalten mit einem sogenannten Trojaner, einer Software, um den Computer auszuspionieren. Vor anderthalb Wochen war bekannt geworden, dass einige Bundesländer diese Trojaner umfangreich eingesetzt haben. Und diese Trojaner konnten offenbar weitaus mehr, als sie eigentlich hätten können dürfen. Das soll sich nun ändern und entsprechend hat Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich mit seinen Länderkollegen sich beraten und Folgendes beschlossen, wie Sabine Henkel zu berichten weiß.
Da war sie wieder, die Frage nach dem Überwachungsstaat. Unfug, meint Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich.
Ich möchte mal darauf hinweisen, dass das Bundeskriminalamt in ca. 5 bis 6 Fällen jährlich eine solche Überwachung formen.
Eine solche Überwachung meint die mit dem komplizierten Namen Quellentelekommunikationsüberwachung. Sicherheitsbeamte spielen heimlich einen Trojaner auf einen Computer, um mitzuhören, was ein Verdächtiger per Internettelefonie zu sagen hat. Das Problem? Der jüngst entdeckte Trojaner kann viel mehr. Screenshots machen etwa, also Bilder von aufgerufenen Internetseiten. Das verstößt gegen das Gesetz, denn das ist keine laufende Kommunikation. Den Trojaner dazu hat eine Privatfirma hergestellt und die Behörden wussten davon nichts. Das soll sich ändern. Trojaner will Friedrich demnächst selbst entwickeln lassen in einem Kompetenzzentrum.
Ich habe den Präsidenten des BKA gebeten, möglichst zügig uns ein Konzept vorzulegen. Dieses Konzept soll auch beinhalten die Kosten. Wir haben ja bereits Experten beim BKA. Wir werden aber sicher noch zusätzliche Experten einstellen müssen.
Diese Experten entwickeln die Software zu Überwachungszwecken. Dann liegt der Bauplan in Händen der Behörden, anders als jetzt. Privatfirmen müssen die Baupläne nicht herausgeben. Das ist Geschäftsgeheimnis. Somit können die Behörden auch nicht wissen, wie die Quellsoftware aussieht. Das hat zur Besorgnis geführt.
Wir müssen diese Besorgnisse über den Quellcode dadurch ausschalten, dass wir eine unabhängige Stelle etablieren, die aus Wissenschaftlern besteht, auch vielleicht auch aus Experten außerhalb des Sicherheitsbereiches, die sich diese Quellsoftware anschauen.
Vor allem die der Privatfirmen, denn mit der arbeiten die Behörden erstmal weiter. Bis Friedrichs Kompetenzzentrum ans Arbeiten und Entwickeln kommt, wird es dauern. Er sieht darin kein Problem, meint, es sei ja ohnehin nichts passiert und seine Leute hätten alles richtig gemacht.
Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass irgendwo unsere Bundesbehörden Daten abgefragt haben, die nicht zur laufenden Kommunikation wie von den Richtern angeordnet gehören.
Das war Bundesinnenminister Friedrich von der CSU zur eigenen Herstellung von Software von Trojanern, um künftig Computer verdächtiger Personen online überwachen zu können und nicht mehr auf private Software angewiesen zu sein. Zu unserem letzten Thema. Es ist der alte Konflikt um das Kosovo und er ist auch 12 Jahre nach Ende des Kosovo-Krieges nicht gelöst und nun wieder eskaliert im Norden des Kosovo, wo vorwiegend Serben wohnen und wo die KFOR nun eingreifen musste. Sie hat dort mit der Räumung von Barrikaden, die die Serben vor Wochen errichtet hatten, begonnen mit entsprechenden Ausschreitungen. Denn ohne Konflikt, wie gesagt, geht es in dieser Region des ehemaligen Jugoslawien offenbar nicht. Näheres dazu von Jörg Paas.
Heftiges Gerangel am frühen Morgen an einer Straßensperre im Nordkosovo. Soldaten der internationalen Schutztruppe KFOR sind aufgefahren mit gepanzerten Fahrzeugen. In voller Kampfmontur stehen sie etwa 150 serbischen Demonstranten gegenüber. Seit Wochen ist die Straße hinauf zum Grenzposten Brnjak an dieser Stelle gesperrt. 3 schwere Lastwagen haben die Serben quergestellt. Die Blockierer rühren sich nicht von der Stelle. Schließlich setzen die Soldaten Tränengas ein und beginnen mit der Räumung der Straße. Die Menge reagiert wütend. Ihrer Ansicht nach hat die KFOR kein Recht, die Sperren zu beseitigen. Denn der Boden, auf dem sie stehen, ist, wie sie sagen, serbischer Boden. Die Blockaden, insgesamt 20 im fast ausschließlich von Serben bewohnten Norden des Kosovo, sollen die Nutzung 2 Grenzkontrollpunkte zwischen der ehemals serbischen Provinz und dem serbischen Mutterland verhindern. Schon seit Mitte September sind die beiden Posten von Süden her auf dem Landweg nicht mehr erreichbar. Hubschrauber der EU-Rechtsstaatsmission Eulex bringen seither Lebensmittel und dienstliche Gerätschaften zu den Kontrollpunkten. Außerdem nehmen sie Passagiere mit, die nach Ansicht der Serben nicht an Bord sein dürften, nämlich kosovarische, das heißt ethnisch-albanische Zöllner und Polizeibeamte. Die Regierung in Pristina demonstriert damit zum ersten Mal überhaupt im Norden des Kosovo ihren Hoheitsanspruch. Aus serbischer Sicht hingegen gibt es die Grenze, an der die Polizisten Dienst tun, überhaupt nicht. Dass Albaner dort irgendetwas zu sagen haben und womöglich sogar Zölle eintreiben sollen, empfindet die Bevölkerung der von Belgrad finanzierten Ortschaften im Norden als Provokation. Am Vorabend der Räumungsaktion durch die KFOR-Soldaten sind die letzten Bemühungen um eine friedliche Lösung des seit Wochen schwelenden Konflikts vorerst gescheitert. Die Gemeinderäte der 4 serbischen Ortschaften im Nordkosovo haben beschlossen, die Zusammenarbeit mit der EU, soweit sie in dieser Region überhaupt je bestanden hat, aufzukündigen, der internationalen KFOR-Schutztruppe strenge Kontrollen aufzuerlegen und die Barrikaden aufrechtzuerhalten. Eine Entscheidung, die die KFOR kaum widerspruchslos hinnehmen konnte. Schließlich gehört die Gewährleistung der Bewegungsfreiheit für jedermann im Kosovo zu ihren zentralen Aufgaben.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und in der Info im Studio war Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.